Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir kommen heute zu dem letzten Thema unseres Wochenendes und es soll ein Wort der Ermutigung sein. Ich denke, das ist wichtig für uns. Dieses Thema mit Kraft gestärkt am inneren Menschen, es erinnert uns daran, dass wir Acht haben müssen auf unseren inneren Zustand, auf unseren Geist, auf unser geistliches Leben, dass es Umstände und Dinge geben kann, die uns kraftlos und mutlos machen, die uns ein Stück niederdrücken und in die Niederlage führen. Aber dass der Herr doch immer wieder auch Gnade schenken will, uns aus der Kraftlosigkeit, aus der Niederlage, aus der Bedrückung herauszuführen zu seinem Sieg und zu seiner Stärke, so wie es auch in dem schönen Chorlied geheißen hat. Wir wollen am Anfang lesen dieses Bibelwort aus Epheser 3, aus dem ja unser Titel entnommen ist. Ab Vers 14 lesen wir: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja, das ist einer der starken und wunderbaren Abschnitte in der Heiligen Schrift, wo wir sehen, wie der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist geleitet, etwas hineinschaut in dieses wunderbare und gewaltige Wirken Gottes an der Menschenseele. Wir können das ja nicht ergründen. Wir haben gestern gehört, wir fühlen und spüren nicht, wie Gott an uns wirkt. In der Regel jedenfalls nicht. Das ist etwas Unsichtbares, etwas, was im Geist geschieht. Und dennoch ist es Realität. Und dennoch ist es etwas Wunderbares, dass Gott, der Vater, mit uns durch den Herrn Jesus und durch seinen Heiligen Geist beständig in Verbindung ist. Und dass die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, die Kraft Gottes, diese gewaltige, grenzenlose Kraft, dass sie in uns schwachen menschlichen Gefäßen wirken will und wirkt. Wir spüren diese Kraft oft nicht. Wir wünschen uns manchmal mehr von dieser Kraft. Aber Tatsache ist, Gott hat sie uns gegeben in dem Herrn Jesus Christus. Ein jeder, der wiedergeboren ist aus dem Geist Gottes, der ein Eigentum Jesu Christi ist, in dem wohnt die Auferstehungskraft Jesu Christi. Und er hat die Möglichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Aber das geschieht nicht automatisch. Und deswegen werden wir uns in dieser Verkündigung auch damit beschäftigen, was schwächt eigentlich unseren inneren Menschen? Was schwächt diese innere Verbindung mit dem Herrn Jesus, durch die allein wir Kraft bekommen? Es ist eines klar, es geht hier nicht um natürliche Kraft, nicht um seelische Kräfte. Der Mensch hat durchaus auch seelische und natürliche Kräfte. Ja? Aber das ist in unserem geistlichen Leben ein Hindernis und kein Vorteil. Wir haben ja von Bruder Jakob dieses schöne Wort aus dem Propheten Jesaja gehört. Und das ist doch interessant. Und das stimmt auch. Dort, wo Menschen in der Fülle ihrer natürlichen Kraft sind, und das sind die jungen Männer, das ist ein Bild dafür, da werden sie dennoch straucheln und stolpern, wenn sie in eigener Kraft versuchen zu leben und Gott zu dienen. Das geht irgendwann mal schief. Das geht vielleicht eine Zeit lang, kann man das machen. Aber dann merkt man, die seelischen, die eigenen Kräfte, die Kräfte des Fleisches taugen nichts und bringen uns nicht zum Ziel. Aber die, die auf den Herrn harren, die in der inneren Verbindung zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus stehen, die auf ihn schauen, die empfangen immer neue Kraft. Und darauf kommt es an, dass wir auf den Herrn Jesus blicken und mit ihm rechnen, mitten in allen Umständen, die uns herunterziehen und bedrücken wollen, dass wir sehen, wo die Quelle unserer Kraft ist. Nicht in uns, in unseren Bemühungen und unseren Anstrengungen, sondern in dem verherrlichten Herrn Jesus Christus, der im Himmel ist, der aber auch in uns wohnt und in der ständigen Verbindung mit uns sein will. Und wie halten wir diese Verbindung? Die Bibel sagt, durch den inneren Menschen. Und das ist ein Begriff, dem wir etwas näher nachgehen wollen. Heute Morgen, was sagt die Bibel eigentlich über den inneren Menschen? Was ist dieser innere Mensch? Nicht, dass wir das so genau definiert bekämen, aber wir können doch, wenn wir die verschiedenen Bibelstellen nehmen, etwas mehr von dem verstehen, was Gott in uns gewirkt hat, wenn wir von Neuem geboren sind. Dieser innere Mensch ist nur bei dem lebendig, der wirklich sich bekehrt hat und Buße getan hat und den Herrn Jesus im Glauben angenommen hat. Es mag in allen Gemeinden Menschen geben, die äußerlich mitlaufen, die ein Stück alles mitmachen, aber die nicht von Neuem geboren sind und ihr innerer Mensch ist immer noch im Grunde tot. Sie haben kein inneres Leben. Sie haben keine wirkliche Verbindung zu dem Herrn Jesus und deswegen können sie auch nicht wirklich in der Kraft des Herrn leben. Und für solche, wenn solche unter uns sind, soll diese Verkündigung eine Ermutigung sein, wirklich die Gnade des Herrn Jesus zu ergreifen, dieses herrliche Leben, das er gibt, und aus dem Todeszustand zum Leben zu kommen. Dann werden sie merken, jawohl, jetzt ist mein innerer Mensch erweckt und lebendig und ich habe diese Herzensbeziehung zum Herrn. Er liebt mich, er bezeugt sich an mir, er stärkt mich jeden Tag neu. Diese Erfahrung wünsche ich jedem von uns, der sie noch nicht gemacht hat. Ja, der innere Mensch, da gibt es ja einen Gegensatz dazu und das ist der äußere Mensch. Das finden wir in 2. Korinther 4, Vers 16 und 18, wo der Apostel Paulus genau von diesen beiden Aspekten unseres Lebens spricht. Da lesen wir, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Da sehen wir schon etwas, was unseren inneren Menschen schwächen kann. Wir lassen uns oft genug entmutigen. Wie werden wir entmutigt als gläubige Christen? Wir werden entmutigt, wenn wir auf uns schauen, auf unsere eigenen Niederlagen, auf unsere eigenen Schwächen, auf unser Fleisch. Wir haben gestern darüber gesprochen in einem kleineren Kreis, dass in unserem Fleisch einfach nichts Gutes ist und da wird nie was Gutes rauskommen. Wir können von unserer alten Sündennatur nichts anderes erwarten als Sünde und Versagen und Verderbnis. Wer etwas anderes erwartet, der ist stolz. Und wenn wir uns gar nicht beruhigen können, wie schlecht unser Fleisch ist, dann haben wir eigentlich noch nicht verstanden, dass das gar nicht anders geht und dass Gott das Fleisch beiseite gesetzt hat. Das ist auch ein Stück Stolz dabei, wenn man da so verzagt ist über das eigene Versagen. Nein, sondern es geht darum, dass Gott ein Neues in uns geschaffen hat und das ist der innere Mensch. Der äußere Mensch, das ist unser Leib und das ist auch ein Stück des Fleisch. Das wird letztlich einmal auch vergehen. Aber der innere Mensch, das, was Gott geschaffen hat in uns, diese neue Schöpfung, das wird in Ewigkeit bleiben und wird die Herrlichkeit ererben. Und darum geht es, dass wir um diesen inneren Menschen Sorge tragen und dass wir verstehen, was Gott durch diesen inneren Menschen uns schenken will. Der Apostel Paulus sagt hier, mein innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Er hatte Bedrängnisse. Er war beinahe am Verzweifeln manchmal. Sei es, dass die Menschen ihm widerstanden haben, die er geliebt hat, denen er das Evangelium gebracht hat, die Juden vor allen Dingen. Er hat gesagt, ich wollte lieber von Christus fern sein, wenn sie doch gerettet würden. Und genau diese Menschen haben ihn gesteinigt, verfolgt, verleumdet, wo er nur hinkam. Das war eine harte Anfechtung für den Apostel Paulus. Und manchmal war er niedergedrückt von diesen Dingen. Dann gab es die Sorgen in den Gemeinden. Wie viele Dinge stürmten auf ihn ein. Er sagt es uns gerade auch im 2. Korintherbrief. Und dennoch sagt er, auch wenn diese Umstände so notvoll sind, mein innerer Mensch wird immer wieder erneuert. Wie geschieht es, wenn wir aufblicken auf den Herrn. Wenn wir uns in allen Umständen nicht treiben lassen, niederdrücken lassen, sondern immer wieder uns Zeit nehmen, dem Herrn Jesus unsere Sorgen auszuschütten, ihm ganz neu uns hinzugeben und anzuvertrauen, dann strömt seine Kraft in unser Leben. Ich glaube, wir haben das alle schon erfahren, immer wieder auch, die wir dem Herrn nachfolgen, wie er uns stärken kann in schwierigen Situationen. Er will es immer wieder neu tun, aber wir sind oft das Hindernis. Wir sind oft diejenigen, die nicht in der richtigen Herzenshaltung sind, sodass er uns stärken kann. Wir wollen noch eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, wo auch dieser Begriff innerer Mensch vorkommt. Römer 7, Vers 22. Da sagt es nach dem inneren Menschen: Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, da kommt auch wieder so ein Gegensatz heraus. In 2. Korinther ist der Gegensatz zwischen dem inneren Menschen, der erneuert wird, und dem äußeren Menschen, dem Leib, der allmählich zerfällt. Aber hier ist der Gegensatz ein anderer. Der Apostel Paulus sagt: Schaut, dem inneren Menschen nach habe ich Lust am Gesetz Gottes. Was bedeutet das? Wisst ihr, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, wenn er eine neue Schöpfung geworden ist, dann sehen wir das mit am stärksten daran, dass er plötzlich das Verlangen hat, von Herzen den Willen Gottes zu tun. Wisst ihr, der bloß religiöse Mensch, der christlich vielleicht erzogen ist, der die Gebote Gottes anerkennt, aber nicht wiedergeboren ist, für den sind die Gebote Gottes eine drückende Last. Der ist wie ein mürrischer Knecht, eine mürrische Magd, die sagt: Jetzt muss ich schon wieder beten. Jetzt muss ich schon wieder die Gebote halten. Ja, wenn ich es nicht mache, dann verdammt mich Gott, aber eigentlich habe ich gar keine Lust dazu, die Gebote zu halten. Ja, ein mürrischer, widerwilliger Knecht, der kein Sohn ist, der keine Liebe zu dem Herrn hat. Und das ist der elende Zustand eines Menschen, der nur sozusagen religiös ist und nicht wiedergeboren. Und in dem Moment, wo jemand wirklich sein Leben dem Herrn Jesus übergibt und Buße getan hat und diese Erneuerung durch den Heiligen Geist erfahren hat, da fangen wir an zu sehen: Ja, der Wille Gottes ist ja gut, er ist ja das Beste für mich. Das alles, was uns drückende Verbote waren, die uns einengen und beschränken, das wird uns zu einer Lust, weil wir sehen, das hat mein himmlischer Vater in seiner Güte und Weisheit verordnet, um mich zu schützen, um mir zu helfen, den richtigen Weg zu finden, um mir auch letztlich viel Lohn in der Herrlichkeit zu schenken. Und wir haben Lust an den Geboten Gottes. Wir sehen ihre Weisheit, ihre Güte. Ist es so bei euch? Ist es so bei dir? Oder sind die Gebote für dich eine drückende Last, eine Einschränkung deines eigentlichen Lebens? Ich fürchte, dann stehst du noch nicht richtig zu dem Herrn Jesus. Ja? Wenn wir erkannt haben, dass Gottes Gebote allein Güte und Liebe sind, dass Gott uns diese Gebote gibt, um uns vor dem Verderben und dem Bösen zu schützen, dann freuen wir uns, die Gebote Gottes zu tun. Dann haben wir das Verlangen danach, meinen Gott zu ehren, der mich erlöst hat durch den Herrn Jesus, der so viel für mich getan hat. Aus Dankbarkeit und Liebe und aus Einsicht halten wir die Gebote. Das ist die Stellung eines wiedergeborenen Menschen. Ja? Das ist der Unterschied zwischen dem Sohn und dem mürrischen Knecht. Wo stehst du? Wo stehen wir? Haben wir diese innere Freude an Gottes Wort und Gottes Gebot? Aber auch der sie hat, erfährt ganz schmerzlich, dass in seinem eigenen Leben da etwas anderes ist, was immer noch an den alten Wegen der Sünde festhält. Und das ist das Fleisch. Und wisst ihr, das ist eben dieses Wichtige: Das Fleisch widerstrebt dem Geist und der Geist dem Fleisch. Das ist ein Gesetz, das geht gar nicht anders. Galater 5. Wir müssen das Fleisch in den Tod geben. Wir können es nicht beklagen und bejammern. Wir müssen einen Weg finden, es zu überwinden. Und das geschieht durch den Herrn Jesus, nicht durch unsere eigene Kraft. Und deswegen, das kann uns zur Verzweiflung bringen als gläubige Christen, wenn wir noch nicht verstanden haben, wie wir Sieg bekommen über das Fleisch und die Sünde. Wir wollen den Willen Gottes tun und wir merken, in uns sind Begierden und Kräfte, die ständig uns zur Sünde hinziehen und hintreiben. Und wir bekommen sie nicht in eigener Kraft überwunden. Das Fleisch ist stärker als mein guter Wille. Das ist genau das, was der Apostel Paulus in Römer 7 sagt. Er sagt, dem inneren Menschen nach habe ich Lust am Gesetz Gottes, aber dem Fleisch nach zieht es mich immer wieder zur Sünde. Und der Apostel Paulus, der nun wirklich mit Sicherheit der geheiligste Mensch war, der auf der Erde gelebt hat, nach dem Herrn Jesus, dass er sagt, denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ja? Also viele Christen wollen am Anfang ihres Glaubenslebens ihr Fleisch reformieren und verbessern und umerziehen, sodass es auch gute Früchte bringt. Und das sagt die Bibel, das wird nie passieren. Das Fleisch, das bedeutet immer Feindschaft gegen Gott. Diese sündige Natur, diese Begierden, die auch in unserem Leib verankert sind, solange wir noch im Leib sind, die werden sich nie bessern oder ändern oder auch nicht gezähmt und reformiert werden können. Sie gehören in den Tod, sie gehören getötet. Und deswegen, da möchte ich vielleicht auch noch drauf eingehen, der innere Mensch wird dort frei und kraftvoll, wo wir lernen, das Fleisch und seine Begierden zu kreuzigen und in den Tod zu geben. Wir lesen das ja in Galater 5. Wir haben uns da auch gestern Abend drüber unterhalten. Ich denke, das ist ein Problem, das ganz viele Gläubige haben im Kampf gegen die Sünde und das Fleisch. Da sagt ja die Bibel ab Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also das ist dieser Konflikt, der bei vielen Gläubigen immer hin und her wogt und wo wir viele Niederlagen haben. Und diese Niederlagen können uns verzweifelt und mutlos machen. Aber der Herr zeigt uns im Grunde den Ausweg, auch in diesem Kapitel. Da heißt es dann, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann lesen wir ab Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und jetzt dieser wichtige Satz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, wenn wir in der Kraft des Geistes durch den Heiligen Geist Leben haben, dann wollen wir auch unser Alltagsleben unter der Leitung und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und die Voraussetzung ist, dass wir das Fleisch samt seinen Lüsten und Begierden gekreuzigt halten. Wir können es in dem Sinn nicht selber kreuzigen, sondern wir haben es ein für alle Mal dem Kreuzestod übergeben in der Stunde, in der wir uns bekehrt haben. Und das sagt uns Römer 6 und auch das möchte ich mit uns kurz betrachten, weil das einfach zu der Frage gehört, wie bekomme ich Sieg für meinen inneren Menschen, Freiheit und Ruhe in meinem inneren Menschen vor dem Fleisch, das immer das andere will. Ja, das ist ja unsere Fragestellung gerade. Und da lesen wir eben in Römer 6, diesen Schlüssel eigentlich zum Siegesleben eines gläubigen Christen. Wir können nicht selber das Fleisch besiegen. Es ist ja sozusagen in uns verankert und es ist stärker als unsere gute Wille und unsere Willensentschlüsse. Ich denke, das hat jeder von uns schon ein Stück weit schmerzlich erlebt. Aber der Herr Jesus kann das Fleisch besiegen und er hat es eigentlich auch schon besiegt. Das lesen wir in Römer 6. Da heißt es ja ab Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wie können wir unser Fleisch überwinden? Indem wir wissen und damit rechnen, es ist damals mit Christus schon gekreuzigt worden, hingerichtet worden und gestorben. Das ist eine geistliche Tatsache. Die fühlen und spüren wir nicht, die können wir nur im Glauben annehmen, weil das Wort es uns so sagt. Ja? Als Christus damals starb, starb er ja auch für meine Schuld und Sünde. Und auch meine Sündennatur, mein Fleisch, wurde mit ihm gerichtet und hingerichtet und getötet. Und als der Herr Jesus auferstand aus den Toten und diesen herrlichen Sieg errungen hat, diesen Sieg des Lebens über den Tod, diesen Sieg der Gerechtigkeit über die Sünde, diesen Sieg über die Welt und über das Fleisch, da bin ich mit ihm schon auferstanden. Fühlst du das? Spürst du das? Nö. Aber es ist eine Tatsache. Du darfst damit rechnen im Glauben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Der Kreuzestod des Herrn Jesus ist auch der Tod für mein Fleisch. Und damit muss ich immer wieder neu rechnen und bewusst meine sündigen Lüste und Begierden in den Tod Christi geben. Deswegen heißt es, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Kolosser 3. Ja? Das ist genau der Punkt, wo wir für unseren inneren Menschen Freiheit bekommen, Kraft bekommen, wenn dieses Fleisch, das immer wieder unser geistliches Leben durchkreuzen und lähmen will, wenn wir es bewusst in den Tod geben, die sündigen Impulse, die uns zur Sünde verleiten wollen, wir geben sie im Glauben in den Tod Christi und wir rechnen mit der Auferstehungs- und Siegeskraft des Herrn Jesus. Und dann wird es uns auch zuteil als Erfahrung. Wir wollen immer erst spüren und erfahren und dann glauben, aber es geht immer umgekehrt. Ich muss glauben aufgrund des Wortes und gehorsam sein aufgrund des Wortes und dann erlebe ich den Herrn auch. Ja, und das ist eben dieser Vers 6. Wir wissen ja dieses. Weißt du das? Rechnest du damit? Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Nicht mehr als Sklaven dienen müssen, so könnte man das übersetzen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Also wenn die Sünde mit ihren Begierden lockt, dann darf ich damit rechnen, ich bin dieser Sünde gestorben, weil ich mit dem Herrn Jesus mitgekreuzigt und auferweckt bin. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr an mich. Wisst ihr, einen Toten kann niemand mehr zur Sünde verleiten. Ja? Dem kann man die größten Schätze der Welt geben und sagen, bedien dich doch, stiehl das doch. Er kann nichts mehr stehlen. Ja? Er kann auch nicht einmal mehr begehrt werden, weil er gar nichts mehr sehen kann. Und genauso sollen wir geistlicherweise sein, solche, die gegenüber der Sünde und ihren Verlockungen tot sind. Und das können wir nur, wenn wir um Glauben bewusst in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus leben. Dann ist sein Kreuzestod mein Tod, der Tod meines Fleisches. Und seine Auferstehung ist mein Leben. Mein neues Siegesleben, in dem ich wandeln darf, jeden Tag leben darf. Und dann heißt es eben auch noch, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Das wollen wir im Glauben annehmen. Und Vers 11, ganz wichtig, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Glaubensstellung, wenn ich die einnehme, dann empfängt mein innerer Mensch die Auferstehungskraft Christi und mein Fleisch wird getötet durch die Kraft des Kreuzestodes Christi. Das ist eine geistliche Kraft, eine mächtige Kraft. Die ist stärker als das Fleisch mit seinen Begierden und Sünden. Ich bin nicht stärker, aber der Herr Jesus ist stärker. Und deswegen, solange wir in eigener Kraft die Sünde bekämpfen wollen, werden wir die schändlichsten und kläglichsten Niederlagen erleiden. Aber wenn ich diese Glaubensstellung einnehme, ich vermag nichts, mein Fleisch ist nichts Gutes, aber Christus hat mein Fleisch ausgeschaltet durch seinen Kreuzestod. Ich rechne mit ihm, dann darf ich Sieg erfahren. Ja? Und das stärkt unseren inneren Menschen, der in diesem Kampf ist zwischen Geist und Fleisch. Der innere Mensch, der ist verbunden mit dem menschlichen Geist, der ja neu geworden ist, und mit dem, was die Bibel neuer Mensch nennt. Das sind drei Begriffe, die ganz eng verwandt sind miteinander. Ja? Und wenn wir den inneren Menschen uns anschauen, dann können wir auch diese Bibelstellen mitnehmen, die da über den neuen Menschen sprechen. Ich möchte die zwei auch noch miteinander mal vergleichen. Im Epheser 4 lesen wir ja etwas von dem neuen Menschen. Und das ist eigentlich, denke ich, fast dasselbe wie der innere Mensch. Da heißt es ja, Epheser 4, Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also man kann das unterschiedlich übersetzen. Hier wurde es so übersetzt, und ich denke, das ist auch zutreffend, dass es eine einmalige Sache war. Bei der Bekehrung und Wiedergeburt haben wir den alten Menschen abgelegt. Nicht das Fleisch, ja? Das Fleisch haben wir an uns. Aber der alte Mensch, das ist diese Sünden- und Rebellennatur. Als ich der alte Rudolf war, da war ich von Herzen mit allen Fasern ein Feind Gottes. Ich habe gesagt, ich will nicht, dass dieser über mich herrsche. Ich bin mein eigener Gott, mein eigener Herr. Das ist der alte Mensch. Ja? Und der verdient nichts anderes als den Tod. Dazu müssen wir selber auch Ja sagen. Ja? Mein alter Mensch hat das Gericht verdient. Aber in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, da wurde diese rebellische Wesensart gebrochen und etwas Neues hat Gott in mir geschaffen. Das ist der neue Mensch, der ist geschaffen nach Gott in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dieses Verlangen des inneren Menschen, Gott zu ehren, Gott zu dienen, den Willen Gottes zu tun, das kommt nicht aus uns. Das hat der Geist Gottes in uns hineingepflanzt bei der Wiedergeburt. Und genau das brauche ich. Und wenn ich das habe, wenn ich weiß, dieser neue Mensch ist in mir, ich habe den angezogen, den alten abgelegt, dann habe ich immer noch die Probleme mit dem Fleisch und seinen Versuchungen, aber ich weiß, ich selber bin nicht mehr vereint mit meiner Sündennatur und meinem alten Wesen. Ich bin nicht mehr der alte Rebell, ich bin ein Kind Gottes. Ich stehe auf der Seite des Herrn Jesus und nicht mehr auf der Seite der Sünde. Diesen Seitenwechsel, den müssen wir bei der Bekehrung vollziehen. Ja? Ganz klar mit unserem Willen klar sagen, ich breche mit meinem alten Leben, ich will mich völlig dem Herrn Jesus ausliefern, er soll jetzt mich regieren und erfüllen. Diese Entscheidung nimmt uns niemand ab. Aber dann tut Gott etwas, und das lesen wir in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Worauf bezieht sich das, ihr Lieben? Denkt mal drüber nach. Ist unser Leib eine neue Schöpfung geworden, wenn wir uns bekehrt haben? Ganz bestimmt nicht. Ja? Wir, die wir ein bisschen älter werden, ich zähle da auch schon dazu, wir merken das ganz deutlich, dass unser Leib nicht neu geworden ist. Wir haben immer noch diesen alten Leib, der krank werden kann, der sterben wird, der auch eben sündige Begierden in sich trägt. Das ist ja in unsere Gene einprogrammiert, wenn man das mal so wissenschaftlich sagen will. Ja? Die Erbsünde. Das ist nicht neu geworden. Ist unsere Seele schon neu geworden? Dass man sagen kann, siehe, alles ist neu geworden. Schön wär's, ja? Das ist auch nicht der Fall. Was ist denn wirklich ganz neu geworden? Der Geist des Menschen, unser innerer Mensch, der ist der neue Mensch geworden. Ja, das ist nämlich unser Problem, solange wir hier auf der Erde sind. Wir haben einen erneuerten Geist, wenn wir wirklich dem Herrn gehören. Er will den Willen Gottes tun. Und wir haben einen alten Leib und das Fleisch, es will sündigen. Und da knallt es. Und dazwischen ist die Seele mit ihren Gefühlen. Ja? Mal hin, mal hergerissen. Das ist unser Problem, dass wir unser Seelenleben und unseren Leib mit seinen fleischlichen Begierden unter die Herrschaft des Heiligen Geistes, unter die Kontrolle des Geistes bringen. Das ist eigentlich Heiligungsleben. Und es geht nur, wenn wir immer wieder mit dem Herrn Jesus rechnen und auf ihn blicken. Ich möchte nochmal Galater 2, 20 dazu lesen. Diese wunderbare eine Verse, in dem das biblische Heiligungsleben so ganz, ganz klar und stark ausgedrückt wird. Da sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ihr Lieben, das ist nicht irgendein schöner Begriff, sondern der sagt hier damit, ich bin mit Christus hingerichtet und gestorben, wie man Toter nicht sein kann. Das heißt gekreuzigt. Ich bin mitgekreuzigt worden, als der Herr Jesus damals gestorben ist. Ja, Paulus, du lebst doch noch. Du hast uns doch den Brief geschrieben. Deswegen sagt er, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Das ist das Entscheidende. Nicht mehr mein altes Eigenleben, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, der Apostel Paulus hatte genauso sein Fleisch wie du und ich. Der hatte auch seine Versuchung und auch Niederlagen. Der Apostel Paulus war nicht in seinem ganzen Leben fehlerfrei und sündlos. Das war nur der Herr Jesus. Ja? Aber er hat gelernt, sein Fleisch in den Tod zu geben, mit dem Herrn Jesus beständig zu rechnen. Und so hat die Auferstehungskraft des Herrn Jesus in ihm gewirkt. Und deswegen war er ein Überwinder, der immer wieder Sieg hatte, auch in aller Not und Bedrängnis immer wieder überwinden durfte. Und das dürfen wir uns als Vorbild nehmen, in aller Schwachheit. Auch Gott will auch uns zu einem Überwinder machen, aber das geschieht nur im Glauben. Der Apostel Paulus war auch noch im Fleisch und er musste im Glauben mit dem rechnen, was er uns hier bekannt hat. Und so geht es dir und mir auch. Rechnet damit, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in einem neuen Leben wandelt. Ja? Ja, das ist so dieser Grundsatz. Der innere Mensch, das ist der neu geschaffene Geist Gottes im Menschen. Da ist alles neu geworden. Und dieser innere Mensch, der soll eigentlich unser ganzes Leben leiten und bestimmen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Aber dieser innere Mensch ist auch empfindsam für Störungen, Befleckungen und geistliche Krisen. Und deswegen haben wir das gelesen, mit Kraft gestärkt am inneren Menschen. Das geht nicht automatisch. Das ist etwas, worüber wir auch ein Stück selber wachen müssen, dass unser innerer Mensch nicht befleckt und betrübt und geschwächt und krank. Und ich fürchte, das ist bei vielen Gläubigen der Fall. Sie haben Krankheiten in ihrem Glaubensleben. Ihr inneres Leben entfaltet sich nicht so kraftvoll und gesund, wie es eigentlich Gott möchte. Und da wollen wir ein bisschen drüber nachdenken, was können wir tun, damit der innere Mensch gestärkt wird. Es ist ja wichtig, dass wir auch verstehen, unsere Gemeinschaft mit Gott geht über den inneren Menschen, über den Geist. Wir lesen ja im Römer 8, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist. Ja, das ist die Verbindung. Und wir lesen, wer Christus angehört, der ist ein Geist mit ihm. Also unser Geist, unser innerer Mensch hat verborgene Gemeinschaft ständig mit Christus. Ja, das ist wie, wenn man das vielleicht so ein bisschen vergleichen kann mit so einer Satellitenfunkverbindung, ja, wo hier auf der Erde etwas ständig unsichtbare Verbindung hat mit etwas ganz weit oben. Aber auch bei der Satellitenfunkverbindung kann es Störungen geben. Ja. Wenn da Gewitterzonen durchgehen, dann ist plötzlich der Funkkontakt abgebrochen. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Unsere innere Verbindung mit dem Herrn kann gestört sein. Es kann sein, dass wir Dinge in unserem Leben zulassen, die diese innere Verbindung erst einmal ein Stück unterbrechen und dann sind wir in der Krise. Dann ist unser innerer Mensch nämlich völlig kraftlos. Er hat keine Kraft in sich, sondern er hat sie nur durch den Herrn Jesus. Ja? Wenn diese Verbindung nicht mehr da ist, dann ist der Lebenssaft weg, dann ist Krise. Und was machen wir denn dann? Tümpeln wir vor uns hin, resigniert und trotzig und lassen das einfach so? Oder bemühen wir uns mit allen Mitteln, diese Verbindung wiederherzustellen, damit der innere Mensch wieder gestärkt werden kann? Das ist zum Beispiel so eine Frage. Wie sieht es denn aus mit deiner inneren Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus? Wisst ihr, wir können ja Menschen was vormachen. Wir können sogar uns selber was vormachen. Aber dem Herrn Jesus, dem kannst du nichts vormachen. Er sieht dein Herz ganz genau. Und auf der einen Seite sieht er jeden Schaden glasklar. Auch wenn du vielleicht vor anderen eine fromme Show spielst und etwas vorspielen willst, bei dem Herrn Jesus funktioniert es nicht. Aber auf der anderen Seite, und das sehen wir manchmal auch nicht, ist der Herr Jesus voller Gnade und Barmherzigkeit. Wisst ihr, wenn wir uns manchmal anschauen mit unseren Verderbnissen, dann verabscheuen wir uns und das ist ja auch richtig so. Aber wir müssen trotzdem sehen, der Herr Jesus weiß, was für ein Gebilde wir sind und er ist barmherzig. Ich liebe diese Verse aus dem Psalm 103. Ich lese sie vielleicht jetzt gerade da nochmal an diesem Punkt. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir unseren Gott so kennen. Das tröstet uns in solchen Zeiten des Versagens und der Krise. Da heißt es ja, Psalm 103 ab Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir das sehen, wenn wir unsere Verderbnis dem Herrn Jesus ehrlich bekennen. Er weiß das doch alles schon. Und er verurteilt uns nicht deswegen. Er verachtet uns nicht deswegen. Er ist barmherzig und weiß, dass, was für ein Gebilde wir sind. Das darf uns ermutigen, ihr Lieben. Schüttet dem Herrn euer Herz aus, heißt es immer wieder in dem Psalm. Manche tun das nicht, die schämen sich. Im Grund sind sie zu stolz, zu sagen, Herr, du siehst all meine Verderbnis und dennoch liebst du mich. Ja? Da ist man, das ist, man sagt man, nee, also wenn ich so verdorben bin, dann gehe ich lieber erst gar nicht zu Gott. Der will sowieso nichts mehr von mir wissen. Das ist Stolz und das ist nicht wahr. Ja? Gott ist barmherzig und gnädig. Er weiß längst, was für ein Gebilde wir sind. Und dennoch will er uns retten, will uns lieben, hält uns die Hand hin. Und deswegen ist Verzagtheit nicht in Ordnung. Verzweiflung ist nicht recht. Ja? Das bedeutet auch, dass wir ein Stück nur auf uns selber schauen und nicht auf die Gnade unseres Herrn Jesus. Also deswegen, der innere Mensch, über den müssen wir wachen. Es ist wichtig, dass wir die Verbindung zu unserem Herrn Jesus im Himmel nicht abbrechen lassen. Ja, was sind denn das für Einflüsse, die unseren inneren Menschen schwächen und belasten und auch beflecken können? Nun, eine Sache ist ganz klar. Dazu zählt unbereinigte Sünde. Wir nehmen es ja manchmal sehr locker mit unseren Sünden. Wir merken, da haben wir gesündigt und dann tun wir so, als hätte der Herr Jesus das nicht gesehen, machen einfach weiter und beten weiter und lesen weiter in der Bibel, aber irgendwas stimmt nicht. Und die Entfremdung mit dem Herrn wird immer größer, je länger wir so weitermachen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Eine der ganz wichtigen Dinge, die wir brauchen, ist der Wandel im Licht, dass wir sofort, am besten sofort, wenn wir gesündigt haben, zum Herrn hingehen und sagen, Herr, das war nicht in Ordnung, das war Sünde, bitte vergib mir. Ja? Wenn wir da 3-4 Tage drüber warten oder 3-4 Wochen, dann wird es immer schlimmer. Dann kommt ein Schaden in unser geistliches Leben hinein. Was kann uns noch in unserem inneren Menschen schwächen? Es gibt eine Befleckung des Geistes, ihr Lieben. Genauso wie es eine Befleckung des Fleisches gibt. 2. Korinther 7, Vers 1, dass wir uns reinigen von jeder Befleckung des Geistes und des Fleisches. Und wisst ihr, das sind Dinge, die heutzutage in einer furchtbaren Weise Gläubige bedrohen und bedrängen. Die Bilder, die wir überall sehen, unreine, unzüchtige Bilder, Schmutz in jeder Art, seien es jetzt Romane und Geschichten, seien es Bilder, im Internet wird da Furchtbares geboten, aber natürlich auch im Fernsehen und woanders. Und das sind Dinge, wo wir einfach aufpassen müssen. Was lassen wir in unseren Geist hinein? Was nehmen wir auf? Ja, dazu gehören auch irgendwelche ungesunde Romane und Erzählungen. Ja, auch Dinge, die vielleicht als schöne Literatur von der Welt hochgepriesen sind, sind nicht gesund als Nahrung für den geistlichen Menschen eines Gläubigen. Und so nehmen wir viele Dinge auf und wir beflecken uns und wir merken gar nicht, dass unsere Verbindung zu dem Herrn eingetrübt ist und nicht mehr so frei ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und deswegen dieses Leben in der Heiligung, dass wir uns immer wieder reinigen von diesen Befleckungen des Fleisches und des Geistes, das ist ganz wichtig, wenn unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus lebendig bleiben soll. Aber da gibt es auch andere Dinge. Unglaube, Sorgengedanken, depressive Gedanken. Auch das ist ein Stück Sünde und auch das hemmt unser geistliches Leben. Sehr interessant, dass unser lieber Bruder Jakob heute in der Einleitung Nehemia angeführt hat. Ich habe darüber nachdenken müssen. Wisst ihr, es ist gut, wenn wir über unsere Sünde Sorge tragen und auch weinen können. Es gibt eine Betrübnis zur Buße, von der sagt der Apostel Paulus, die ist gut. Aber es gibt ein zu viel an Betrübnis. Es gibt es, dass wir nicht fertig werden können mit unserem Versagen, mit unserer Sünde, mit unserer Not, dass sie uns immer weiter in einen schwarzen Abgrund zieht. Und das ist Unglaube, das ist völlig ungesund. Das hat nichts mit biblischer Buße zu tun, sondern da ist im Grund versteckter Stolz dahinter. Ja, es gibt manche Leute, die sagen, ich kann mir nicht verzeihen, dass ich gefallen bin und gesündigt habe. Geht es dir auch so? Ist es dir bewusst, dass du damit sagst, eigentlich müsste ich doch edel, hilfreich und gut sein, warum bin ich nicht so toll? Das ist Stolz. Ja? Der Apostel Paulus hatte die Größe zu sagen, in meinem Fleisch, in mir selbst ist nichts Gutes. Kannst du das auch so ganz ehrlich annehmen und sagen, Gott weiß es doch längst, du brauchst dich nicht vor Gott deswegen verstecken und schämen. Wir müssen uns beugen vor der Sünde, aber dann müssen wir auch wieder aufstehen und sagen, Herr Jesus, du hast doch diese Sünde schon getragen. Du hast sie doch gesühnt am Kreuz, deswegen will ich nicht ständig darüber rummachen und mich damit plagen, sondern ich darf diese Last ablegen und ich darf mich freuen in dem Herrn, weil er mich gereinigt hat durch sein kostbares Blut. Wisst ihr, wenn wir da nicht hinkommen, dann haben wir einen Mangel an Gnade, einen Mangel an Glauben und dann müssen wir lernen, unsere negativen Lasten und Sorgengedanken und Betrübnisse wirklich auch in den Tod zu geben, denn die kommen aus dem Fleisch und nicht aus dem Geist. Denkt mal drüber nach. Ja? Es gibt ein zu viel, dass man in der Betrübnis über die Sünde stecken bleibt und nicht mehr zur Freude am Herrn kommt. Und dann stimmt es nicht. Wir wollen beides in einer Ausgewogenheit haben. Ja? Und ich denke, das ist auch wichtig, Sorgengedanken. Ja? Wir können uns ja über vieles sorgen. Wir haben auch manchen Grund dazu, in unserer Zeit sowieso. Aber wisst ihr, ein Kind Gottes, das hat dieses herrliche Vorrecht, dass es einen allmächtigen Vater hat, der für uns sorgt. Und in dem Moment, wo wir das wissen, da wird das Sorgen im Grund etwas Überflüssiges und im Grund an irgendeinem Punkt auch Sünde. Mal ganz klar sagen. Ja? Wenn der Herr mir sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, er sorgt für euch und ich sorge mich immer weiter, als hätte ich keinen himmlischen Vater, der alles schon geordnet und geplant und die Lösung für meine Probleme schon hat, dann ist es Unglaube und irgendwo Sünde. Ja? Und dann muss ich sagen, Schluss mit diesem Sorgengeist. Ich tue Buße darüber, dass ich die ganze Zeit mich durch Sorgen niederdrücken lasse, anstatt zu wissen, mein Gott hat längst für mich gesorgt. Wisst ihr, das Schöne ist ja, wir sehen die Lösung noch nicht in unserer Not, aber unser Vater hat sie schon längst bereitet. In 1. Korinther 10 lesen wir, dass wenn Gott uns in eine Prüfung schickt, dass er das nicht tut, ohne sie vorher abgewogen zu haben, ob wir sie tragen können. Und er hat auch den Ausweg schon bereitet, bevor die Prüfung überhaupt gekommen ist. Kannst du das glauben? Dann wirf deine Sorge auf den Herrn. Auch der Punkt Eigensucht, Eigenwille, Selbstleben hindert und blockiert unseren inneren Menschen. Wenn wir selbstsüchtig sind und uns immer um uns selber drehen, wenn wir immer danach jagen, wie wir das Lebensglück ergreifen und etwas Schönes für uns erhaschen können, dann betrüben wir den Geist Gottes und dann sind wir nicht in der richtigen Verbindung mit dem Herrn. Ja, was sagt denn der Herr Jesus? Worum geht es uns beim geistlichen Leben? 2. Korinther 5. Das ist auch eine Sache, die müssen wir buchstabieren lernen als Gläubige. Da heißt es, Vers 14 und 15, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wisst ihr, was ein gesundes geistliches Leben ist? Das ist ein Leben, in dem wir in der Hingabe für den Herrn Jesus leben, statt immer nur nach uns selber zu gucken und um uns selber zu drehen. Dort, wo wir uns um uns selber drehen, wird unser innerer Mensch krank und schwach. Der schwindet dahin. Und dort, wo wir anfangen, unser Eigenleben in den Tod zu geben und für den Herrn zu leben, zu dienen, für andere da zu sein, statt für uns selber, genau dort werden wir gesünder und immer stärker. Ja? Das ist auch so eine Sache. Kann leicht in so einen frommen Ich-Dreh kommen. Und dann wird der Herr uns immer ferner und immer blasser. Ja, das sind so ein paar Dinge. Und dann natürlich auch die Vernachlässigung der Speise für den inneren Menschen. Wir sagen das ja immer wieder, ja, für den äußeren Menschen verwenden wir ganz schön viel Zeit und Mühe. Den zu pflegen und zu speisen, das ist uns sehr wichtig. Und wenn uns mal wirklich 2-3 Mahlzeiten rausgehen, dann merken wir das, ja? Dann meldet sich unser Appetit. Was ist denn mit dem inneren Menschen? In der Regel nehmen wir uns zu wenig Zeit zum Gebet und zum Bibellesen. In der Regel ist es so, dass wir in Gefahr sind, den inneren Menschen verhungern zu lassen, weil wir zu wenig uns mit Gottes Wort beschäftigen, weil wir zu wenig aus dem Alltag aussteigen, um wirklich ganz Gemeinschaft zu haben mit unserem Herrn. Und wenn wir nicht unsere Sorgen und Gedanken immer wieder vor ihm ausschütten und ausbreiten, wenn wir nicht auch immer wieder im Gebet uns von ihm die rechte Wegleitung erbitten, dann verkümmert unser innerer Mensch und wir leiden geistlich Schaden und Mangel. Und das ist auch eine wichtige Sache. Lasst uns neu ermutigt werden, auch wirklich mehr Zeit für die Pflege der Beziehung zum Herrn und für unseren inneren Menschen aufzuwenden. Dann wird manches sich ordnen, was vielleicht in unserem Leben klemmt. Wisst ihr, wenn wir zu wenig beten und den Herrn Jesus vernachlässigen, dann wird unser ganzes Leben, ja, da ist wie wenn da so Sand im Getriebe ist. Ja? Das geht alles noch irgendwie weiter, aber es ist alles mit Widerständen und Problemen und Rückschlägen und alles klappt nicht so. Ja, weil der Segen des Herrn fehlt. Weil wir den Herrn zurückgestellt haben und dann muss der Herr uns auch züchtigen, indem manche Dinge schief gehen. Und in dem Moment, wo wir uns wieder neu am Herrn ausrichten und diese Priorität neu ergreifen, zuerst kommt der Herr und unser inneres Leben und dann kommt unser äußeres Leben. In dem Moment kann Gott auch wieder seinen Segen reicher schenken. Also ich denke, das ist wichtig, dass wir sehen, wir müssen lernen, den inneren Menschen zu nähren und zu stärken, das Fleisch in den Tod zu geben, ganz konkrete Schritte zu tun, dass in unserem Leben diese innere Beziehung zum Herrn Jesus gesund bleibt und gestärkt wird. Ich möchte zum Abschluss noch einmal zusammenfassen. Was sagt die Bibel? Wie können wir diesen verborgenen Umgang mit Gott stärken und fördern? Das eine und erste war der Wandel im Licht. Dass wir unsere Sünden sofort bekennen und bereinigen, wo es nötig ist, auch mit Menschen. Dass wir nicht Unvergebenheit und Sünde, unbereinigte Sünde in der Beziehung zu Gott und zu den Menschen anstehen lassen, schwären lassen, gären lassen. Das ist ein Gift, das den inneren Menschen lähmt, wenn hier keine sofortige Bereinigung stattfindet. Dann, dass wir lernen, im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und wirklich das Fleisch zu kreuzigen samt seinen Begierden und Lüsten, es in den Tod zu geben, ganz bewusst uns zu entscheiden, ich will jetzt dem Geist Gottes Raum geben und ich will nicht das tun, was meine sündigen Begierden mir diktieren wollen und ich gebe diese Dinge in den Tod Christi. Ich rechne damit, dass ich mit Christus gekreuzigt und auferweckt bin. Das Gebet, das beständige Gebet, diese innere Verbindung zum Herrn durch den ganzen Tag hindurch. Das ist manchmal für uns schwierig, wenn wir in der Arbeit sind. Wir können uns manchmal nicht so Zeiten tagsüber nehmen des ruhigen Gebets. Aber wir können trotzdem innerlich mit dem Herrn beständig in Verbindung bleiben. Und wenn es nur kurze Stoßseufzer sind. Ja, das ist eigentlich ein großes Vorrecht unserer Schwestern, die auch Hausfrauen sind, dass sie viel mehr Zeit haben zum Gebet, aber die muss man sich auch nehmen. Man kann auch wie eine Martha ständig im Kreis rumrennen und das letzte Eck noch Staub wischen und putzen und dann hat man wieder keine Zeit zum Gebet gehabt, obwohl dich ja eigentlich niemand treibt. Ja? Du kannst dir ja Zeit nehmen, wenn du Hausfrau und Mutter bist. Ist zwar schwierig, aber es geht. Besser als bei den Männern, die vielleicht im Beruf ständig an der Maschine stehen. Ja? Aber wir müssen uns diese Zeit bewusst nehmen, für den Herrn, für sein Wort auch. Das heißt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ja? Das ist die Nahrung für den inneren Menschen. Und wenn wir da auf Spardiät sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser innerer Mensch immer mehr abmagert und schwächelt und krank wird. Ja? Also einfach sich bewusst Zeit zu nehmen fürs Bibellesen und auch nachzudenken, wie kann ich das Wort umsetzen. Ein Wort möchte ich vielleicht noch erwähnen aus dem ersten Petrusbrief, ist auch etwas ganz Wichtiges. Das ist eine wunderschöne Formulierung, 1. Petrus 3. Da wird es von den Frauen gesagt, aber eigentlich gilt es übertragen auch für die Männer, die Gläubigen. Ihr kennt ja dieses Wort, 1. Petrus 3, ab Vers 3. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ja? Also wir schmücken uns ganz gerne mit dem Äußerlichen. Das gilt für die Frauen ohnehin, das gilt aber auch für die Männer ein bisschen anderer Hinsicht. Die tragen ihren Schmuck oft an ihrem neuen Audi vorne dran irgendwo an den Felgen. Aber das sind alles nichtige Dinge. Das sind alles Dinge, die im Grund von dem inneren Weg und dem inneren Wesen ablenken. Das, was Gott bei uns sucht, das ist ganze Hingabe und Ergebenheit in den Willen Gottes. Ja? Und das gilt für uns Männer genauso wie für die Frauen. Dieser sanfte, stille Geist, diese Hingabe an den Herrn, dass wir auch die schwierigen Wege mit dem Herrn durchgehen und auch die Prüfungen, die Züchtigungen annehmen und Ja sagen. Und weitergehen mit dem Herrn, das sucht Gott. Und das ist das, was den inneren Menschen ausmachen sollte. Hingabe an den Herrn Jesus, die Bereitschaft, auch Kreuzeswege, schwere Wege, still mit dem Herrn zu gehen, das stärkt den inneren Menschen. Da bekommen wir Gnade zu überwinden, wenn wir diese Haltung einnehmen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir gestärkt werden am inneren Menschen, dass wir in einer Herzenshaltung vor dem Herrn leben, die ihm wohlgefällig ist, wo er uns immer mehr Gnade um Gnade zuteilen kann aus seiner Fülle. Amen.